Türkiser Stresstest. Auch in der vergangenen Woche war die ÖVP wieder unter Druck. Corona-Roulette. Die Regierung versucht langsame Öffnungsschritte. Rot-pinke Bilanz. Die Wiener Stadtregierung feiert das 100-Tage-Jubiläum.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer.
Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Knapp.
Und unser Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
Schönen herzlich willkommen.
Hallo. Wir beginnen den Wochenrückblick mit der ÖVP. Die kommt einfach nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Auch in dieser Woche. Es geht um eine Razzia bei Hygiene Austria. Das ist eine Firma, die Corona-Masken hergestellt hat. Und das ist eine Firma, für die sich Bundeskanzler Sebastian Kurz stark gemacht hat.
Fall Hygiene Austria. Im Mai 2020 besucht der Bundeskanzler den österreichischen Hersteller von Corona-Schutzausrüstung Hygiene Austria. Was Sebastian Kurz damals sieht, gefällt ihm.
Danke, dass ihr angepackt habt, Mut bewiesen habt, schnell wart und sicherstellt, dass jetzt eine Produktion Made in Austria möglich ist.
Doch statt Made in Austria sind viele der FFP2-Masken offenbar Made in China. Die WKStA ermittelt jetzt gegen Hygiene Austria wegen Betrugs durch Umetikettierung chinesischer Marken. Stutzig machen die Opposition die Kontakte des Unternehmens ins Kanzleramt. So ist die Büroleiterin des Bundeskanzlers mit dem Geschäftsführer des Maskenkonzerns verschwägert.
Natürlich sind diese Dinge, die jetzt ans Licht kommen, bringen das Schritt für Schritt näher zur ÖVP ran.
Ein weiterer Aufreger, die Bundesbeschaffungsagentur, die im Dienste der Republik einkauft, soll die rot-weiß-roten Masken beim Einkauf bevorzugt haben. Und das, obwohl sie laut Prüfberichten Qualitätsmängel bei der Kontrolle aufgewiesen hätten. Der Kanzler nimmt sich aus der Schusslinie.
Die Bundesbeschaffungsagentur hat dort anscheinend auch beschafft. Das Bundeskanzleramt direkt zum Beispiel nicht. Und viel mehr gibt es von meiner Seite eigentlich nicht dazu zu sagen.
Der Fall Blümel. Nächster Akt in der Causa Blümel. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte bei der Hausdurchsuchung am 11. Februar angeblich seinen Laptop mitnehmen. Laut Standardberichten war das Gerät aber außer Haus. Die Lebenspartnerin des Finanzministers ist nämlich zeitgleich mit dem Laptop und dem gemeinsamen Baby im Kinderwagen spazieren. Erst später bringt Blümels Kabinettschef den Computer nach. Die FPÖ will Blümel wegen Beweismittelunterdrückung anzeigen.
Was ist mit diesem Laptop in der Zwischenzeit passiert, wo die Frau damit unterwegs gewesen ist? Ist er da schon vom ÖVP-Forensik-Team gereinigt worden oder wurden irgendwelche Benutzer gewechselt oder wurde das Gerät ausgetauscht? Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass es eine unglaubliche Handlung war.
Und auch beim Untersuchungsausschuss nimmt die Opposition die Türkisen diese Woche ins Visier. Befragt wird unter anderem der Chefstratege des Kanzlers Stefan Steiner und der bestreitet mehrfach, dass es Gegenleistungen für Spenden an die ÖVP gegeben hat.
Herr Hofer, Woche für Woche reden wir über die ÖVP. Woche für Woche kommt die ÖVP einfach nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Wie gefährlich wird das jetzt langsam für Sebastian Kurz?
Ja, natürlich ist das eine gefährliche Situation, denn er ist permanent in der Defensive und in der Politik geht es halt einmal auch um die Frage, wer ist gerade offensiv, wer muss sich verteidigen, für was auch immer. Und wir haben es zwar die letzten Wochen schon von oben nach unten, von rechts nach links gebettet. Natürlich gilt in all diesen Fällen die Unschuldsvermutung, das ist auch wirklich so. Aber der Eindruck, der entsteht, der Bicken bleibt nach außen, ist eben, dass da auch der Kanzler mitschlingert mit seiner Partei. Es war auch die Reaktion auf diverse Ermittlungen natürlich nicht wirklich professionell. Man hat das sofort auf die Ebene des Kanzlers eskaliert, was aus meiner Sicht nicht gescheit war, denn damit ist er sozusagen mittendrin statt nur dabei. Also das sieht man und da merkt man natürlich die Nervosität. Noch einmal, es kann sein, dass da nicht viel übrig bleibt. Wir wissen es alle nicht. Wenn da mehr dahinter ist, dann und das auch bewiesen werden kann, dann ist es natürlich besonders grimmig. Aber auch jetzt ist schon es so, dass der Eindruck einfach da ist, dass da halt nicht alles super sauber ist. Und eines ist jedenfalls klar, nämlich sozusagen das Mantra von Beginn, von wegen Politik neuen Stils etc., das ist jedenfalls beschädigt. Ich glaube zwar, dass noch immer die Corona-Krise und die Auswirkungen, die Frustrationen in vielen Bevölkerungsschichten, das deutlich schwerwiegendere sind, was die Kanzlerumfragewerte und auch die ÖVP-Umfragewerte angeht. Aber natürlich kommt all das jetzt, was im Beitrag zu sehen war, noch oben drauf.
Also das heißt, die ÖVP momentan in der Defensive. Man hat das Gefühl, die Justiz ist in der Offensive, wenn man es an Hausdurchsuchungen und Razzien misst. Wie schaut es denn aus? Wir haben schon mal drüber gesprochen, hat es lange gar keine Zahlen gegeben. Sie haben die jetzt für uns erhoben. Wie hoch ist das Vertrauen der Bevölkerung in die heimische Justiz?
Also das Vertrauen in die heimische Justiz ist absolut gegeben. Wir haben das in der Frage der Woche abgetestet, in einer bipolaren Fragestellung, nämlich, dass es gut ist, dass ohne Ansehen hier ermittelt wird. Und das sagen 56%. Wir haben auch dazu gesagt, das braucht keinen Reformbedarf. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, dass hier das nötige Fingerspitzengefühl fehlt und dass es eben Reformen braucht. Und in beiden Fällen eben ist die Aussage relativ klar mit 56-30. Das Spannende ist, dass die ÖVP-Wähler und Wählerinnen das genauso sehen. Und das ist eben, oder das zeigt eben die Problematik auf, die die ÖVP derzeit hat, nämlich, dass sie offensiv gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgegangen ist oder anders formuliert sehr, sehr scharfe Kritik geäußert hat. Und das kommt auch in der eigenen Wählerschaft nicht so gut an. Wir haben das in einer ähnlichen Fragestellung für das Profil gemacht. Da haben wir gefragt, sind die Handlungen der Justiz überschießend angemessen oder zu nachlässig? Und da haben wir nur 9%, die sagen, sie sind überschießend. Und bei den ÖVP-Wählern sind es nur 18%. Also auch bei dieser Fragestellung zeigt sich, dass auch die ÖVP-Wählerschaft sehr, sehr auf der Bremse steht, was die Justiz betrifft oder anders formuliert, dass die Justiz das Vertrauen ausgesprochen bekommt. Treppenwitz der Geschichte. Welche Parteiwähler sagen, die Justiz ermittelt zu nachlässig? Die Freiheitlichen. Das ist auch ganz klar, es werden keine blauen Politiker von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft derzeit verfolgt, sondern das sind ÖVP-Politiker und das sagt man natürlich noch. Viel zu nachlässig. Ich glaube, beim Heinz-Christian Strache wäre es umgekehrt gewesen.
Und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie schaut es mit der Sonntagsfrage aus? Spürt man mittlerweile, dass die ÖVP an Schwung verliert?
Ja, also da spürt man, spürt es schon längere Zeit und kontinuierlich. Die ÖVP war zum Jahreswechsel bei plus minus 40% und hat jetzt nur noch unter Anführungszeichen 35%. Denn andere Parteien würden sich gerne solche Verluste leisten können, die ÖVP derzeit hat. Aber man ist natürlich von den Höhenflügen, die es im letzten Jahr im Zuge der Pandemie gibt, natürlich meilenweit entfernt. Also ich erinnere, wir haben auch Umfragewerte gehabt, wo die ÖVP dann schon auf 48%, weil ich glaube, das war im Mai. Also das hat sich sehr stark verändert und im Gegenzug dazu ist die Sozialdemokratie kontinuierlich hinaufgestiegen, nämlich jetzt auf 24%, kommend von 20. Und auch interessant, wie sich die Freiheitliche Partei, über die wir möglicherweise heute noch reden werden, auch stabilisiert hat, nämlich bei 17-18%. Also alle, die mehr oder weniger geglaubt haben, dass der Kurs von Herbert Kickl ein gefährlicher ist für die Freiheitliche Partei, das zeichnet sich derzeit nicht ab.
Kanzlerfrage, sprechen wir auch noch ganz kurz drüber. Wie schaut es da aus?
Machen wir gleich alles in einem Aufwaschen. Ja. Wunderbar.
Ja. Also, Sie müssen aber trotzdem bis zum Ende der Sendung hier bleiben.
Ja, gut, eine Ausnahmsweise. Ja. Also Sebastian Kurz wird in der fiktiven Kanzlerfrage von 30%, würde er gewählt werden. Das sind keine hochgerechneten Werte, sondern Rohdaten. Man merkt, oder Sie sehen es im Insert, der Mitbewerb ist doch weit entfernt. Aber er war auch da schon viel, viel höher. Wir haben da sogar mal Werte gehabt von 55%. Also er hat auch hier laufend verloren. Das Spannende an der Sache ist, alle Wähler, die derzeit Sebastian Kurz nicht die Stimme in der fiktiven Kanzlerfrage geben würden, die sind derzeit im Warteraum und gehen nicht zu den anderen Kandidaten und Kandidatinnen. Haben wir schon sehr, sehr oft besprochen in der Sendung. Die Stärke von Sebastian Kurz ist, neben seinem Kommunikationstalent und seinem natürlich politischen Management-Erfahrungen, auch dass der Mitbewerb nicht so rasend durchschlagend ist.
Aber wenn wir uns trotzdem auch nochmal die Sonntagsfrage anschauen, wir haben sie gerade gesehen, da liegt die ÖVP zwar weit vorne bei 35, die Grünen bei 10. Das bedeutet aber, dass die beiden keine Mehrheit mehr haben momentan.
So ist es. Und das war eigentlich von Beginn weg dieser Koalition, auch wenn wir damals Corona noch nicht wussten und die Vorwürfe aus Justizsicht nicht wussten, eigentlich zu erwarten. Denn die sind gestartet mit nur 51,4% aus dem Jahr 2019. Das heißt, es gibt nur wenige Überhangsmandate im Nationalrat und es ist normal, dass eigentlich eine Regierung unter Druck gerät innerhalb einer Legislaturperiode und gerade wenn die Mehrheit so dünn ist, irgendwann Gefahr läuft, da unter die 50% zu fallen. Das ist jetzt aufgrund dieser heftigen Themenlage, was Corona angeht, was die Vorwürfe der Justiz angeht, natürlich umso grimmiger, dass die Grünen relativ gesehen sogar noch mehr abgebissen haben. Das verursacht natürlich einiges an Kopfweh an der grünen Basis, logischerweise. Und das ist aber auch der Grund, warum man jetzt so abgesagt ist, dass man nicht in Neuwahlen gehen kann. Denn die Frage ist schlicht und ergreifend, wer bietet sich an als Alternative? Und das, was da spekuliert wird, gerade sozusagen in der medialen Blase in Wien, so auf die Art, na, der fliegende Wechsel zu Türkis-Rot, das ist völliger Unsinn. Warum sollte das die SPÖ machen? Also die wird das sicherlich nicht einsteigen auf dieses Spiel. Ich würde jetzt nichts ausschließen für die Zeit nach der nächsten Wahl, wann auch immer sie ist. Würde also meine Hand, hätte ich sowieso nicht ins Feuer gelegt für die Aussage, dass das eine ganze Legislaturperiode hält. Ich erinnere daran, was es bei Türkis-Blau geheißen hat, das ist auf zwei Perioden angelegt und was alle da nicht gewusst haben. Und ich habe immer gesagt, na, Politik ist sehr wandlungsfähig, das ist sehr volatil. Das haben uns die letzten paar Jahre wirklich gezeigt. Und insofern ist das offen. Ein Wort vielleicht noch zu den Freiheitlichen, was der Kollege Heike angesprochen hat. Ja, das ist bemerkenswert. Natürlich legt Herbert Kickl auch ganz massiv darauf an, indem er also brachial reingeht, also die Szenen bei den Demos da gestern in Wien, die waren natürlich wirklich heftig, auch die Wortwahl wieder einmal, das ist klar, aber er versucht jetzt einfach wieder einen Teil von denen zurückzukriegen, die eben bei den Nationalratswahlen 2017 und 2019 zur ÖVP abgewandert sind, eben mit der subkutanen Botschaft, der hat euch verraten, das war immer nur Fake, ja, die waren Freiheitlichen, die waren Hüter der Migrationsfrage, was auch immer, das sind immer noch wir. Und spannend wird bei der FPÖ sein, dann später in diesem Jahr die Interpretationsschlacht, was jetzt das Ergebnis bei der Oberösterreich-Wahl angeht, denn da stellen sich natürlich innerparteilich jetzt die echten Kontrahenten Heimbuchner und Kickl gegenüber.
Sie haben gerade gesagt, Sie legen ungern Ihre Hand ins Feuer, wenn es um Prognosen geht. Mehr Selbstvertrauen, hoffe, Sie können es. Wir schauen uns nämlich an, was Sie letzte Woche gesagt haben, als es darum geht, welche Öffnungsschritte, was soll die Regierung jetzt machen? Die Infektionszahlen steigen weiterhin, aber die Regierung muss irgendwas machen. Und das haben Sie genau vor einer Woche hier im Studio gesagt. Schauen wir es uns an.
Es ist de facto ein unlösbares Problem, denn das sind zwei Prinzipien, die sich da massiv gegenüberstehen und wo sozusagen die salomonische Lösung kaum möglich ist.
Bei mir haben Sie sogar schon die Farbe ausgeblendet, das ist nach einer Woche schon alles weg. Also diese Lösung haben Sie vorgeschlagen und Bundeskanzler Sebastian Kurz dürfte unsere Sendung am Sonntagabend gesehen haben. So ist er dann am Montag in die Pressekonferenz gegangen.
Die Ausgangslage vor dem Entscheidungsgipfel am Montag. Aufmachen wollen die Landeshauptleute, zulassen viele Experten. Die Regierung antwortet darauf mit einem Kompromiss, der Erinnerungen an die Corona-Ampel weckt.
Wir haben uns daher auch für ein regional abgestuftes Vorgehen entschieden. Daher freut es mich, dass wir in Vorarlberg schon mit 15. März Öffnungsschritte setzen können.
Und im Rest Österreichs, da müssen die betroffenen Branchen mindestens bis Ende März aufs Aufsperren warten. Dass überhaupt ans Lockern gedacht wird, sorgt wegen der steigenden Corona-Inzidenz und immer mehr Problembezirken für Kritik. Der SPD-Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach warnt diese Woche vor vielen neuen Corona-Toten in Österreich. Lieber als über eine mögliche dritte Corona-Welle schmiedet der Kanzler diese Woche Allianzen, besucht den Impfweltmeister Israel und redet vorwiegend über ein Thema.
Impfen, impfen, impfen.
Aber dafür braucht es mehr Impfstoff. Da kommt es der Regierung sehr gelegen, dass BioNTech-Pfizer den Tiroler Bezirk Schwarz, wo die südafrikanische Virusvariante wütet, zur Forschungsregion macht und 100.000 Impfdosen zur Verfügung stellt.
Es ist unsere Chance im Bezirk Schwarz, diese Variante auszulöschen.
Während der Kanzler diese Woche also übers Impfen redet, wird der Gesundheitsminister von der Realität der Pandemie eingeholt. Denn ähnlich wie im Herbst werden die Corona-Patienten auf den Intensivstationen laufend mehr.
Wenn wir uns jetzt bei den Zahlen sehen, die wir damals gehabt haben, so ist das eine alarmierende Erinnerung. Und dann ist das etwas, wo wir eingreifen müssen, wo wir nicht zulassen dürfen, dass diese Prognosen Realität werden.
Bitte, Sie als Berater. Also
nein, ich bleib dabei. Ja. Also ich habe es nicht nur letzte Woche, sondern auch in den Wochen schon davor gesagt. Komplett zu 100%ig richtig machen kann man es nicht. Es ist einfach so, dass der Druck von allen Seiten, einerseits den betroffenen Branchen, natürlich den Arbeitgebern wie den Arbeitnehmern, sehr, sehr hoch ist, da jetzt Öffnungsschritte weitere zu machen. Andererseits sehen wir die steigenden Zahlen, wo die Expertinnen und Experten sagen, gut, zu Ostern sind wir bei 4.000, 5.000, was auch immer. Ich hoffe nicht, dass das stimmt. Ich hoffe, dass sich da die Kolleginnen und Kollegen Virologen wirklich täuschen, aber wir wissen es nicht. Man sieht das aber auch im Übrigen bei der Linie der Oppositionsparteien. Also in der SPÖ ist Pamela Rendi-Wagner natürlich ganz hart und hat gesagt, so, das war alles zu viel. Jetzt gerade vor wenigen Stunden kam die Meldung, die SPÖ möchte jetzt endlich wieder die komplette Normalität in den Schulen nach Ostern haben. Das heißt, auch hier gibt es eine gewaltige Bandbreite. Das fällt weniger auf bei der Opposition. Das fällt natürlich, wenn die Regierungsspitze sich sozusagen permanent widerspricht, auch zumindest in Nuancen, natürlich viel mehr auf. Aber es ist einfach so, man muss hoffen darauf, von Seiten der Regierung jetzt, dass im März, April einfach deutlich mehr Impfungen gemacht werden können. Aber auch dann ist das Problem nicht gelöst. Denn in dem Moment, wo die Pandemie hoffentlich bald halbwegs eingedämmt ist, dann schlagen natürlich die wirtschaftlichen Folgen voll durch. Und dann kommen die echt spannenden politischen Fragen, abgesehen vom gesundheitspolitischen, in Richtung Verteilungsfrage, wie gehen wir jetzt damit um? Und da sind natürlich die Diskrepanzen zwischen den schon angesprochenen heute von Ihnen, Herr Knapp, Koalitionspartnern, viel, viel größer als bei der Pandemie. Da gibt es ja immerhin noch das gemeinsame Ziel, dass man sie endlich bekämpfen und eindämmen soll. Also das wird, glaube ich, auf Sicht nicht wirklich besser, jetzt zumindest nicht für die Koalitionsharmonie.
Wir haben heute schon über die FPÖ gesprochen und über sehr stabile Zahlen, die Sie präsentiert haben für die FPÖ. Und da sprechen wir auch über die Demonstration am Samstag in Wien. Über 10.000 waren bei dieser Demonstration mit dabei. Da hat es dann auch sehr, sehr viel unschöne Szenen gegeben, wie im Nachhinein berichtet wurde. Unter anderem sehen Sie, wie das Gebäude einer Versicherung, dann gab es zumindest den Versuch, dieses Gebäude da am Samstag zu stürmen. Das sind die Bilder der Überwachungskamera. Herbert Kickl von der FPÖ ist aufgetreten und hat ganz ordentliche und ganz heftige Worte für die Regierung und für Sebastian Kurz gefunden.
Mit der Normalität, Schluss mit den Zwängen, her mit der Freiheit, Schluss mit der Angst, her mit der Lebensfreude. Und damit das alles gelingt, Kurz muss weg, liebe Freunde. Kurz muss weg. Kurz muss weg. Kurz muss weg. Kurz muss weg.
Fundamentalopposition von Herbert Kickl, wenn wir Ihre Zahlen anschauen, muss man sagen, sie funktioniert für die FPÖ momentan.
Sie funktioniert bis zu diesem Zeitpunkt. Die Frage ist, was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn sich möglicherweise, und wir gehen alle davon im Herbst aus, also diese Gesundheitsdaten sich verbessern, wenn sich möglicherweise die Wirtschaftskrise nicht so auswirkt, wie es manchmal in manchen Prognosen einen Anschein hat. Es gibt ja schon Stimmen, die sagen, naja, ganz so heftig wird es möglicherweise nicht werden. Auch der Rückblick auf das Jahr 2020 waren die Einbrüche doch nicht so stark, wie man angenommen hat. Wenn das dann alles eintritt, dann hat Herbert Kickl zwar einen Teil der Menschen hinter sich versammelt, aber er hat keine Option mehr, da etwas obendrauf zu setzen. Das ist die Problematik. Der zweite Punkt ist, Herbert Kickl war hier der Einpeitscher. Also er war nicht nur ein klassischer politischer Akteur, sondern er hat eigentlich auch den Einpeitscher fast schon wieder Stadionsprecher im Stadion gegeben. Und da muss man sagen, das ist eine heikle Gratwanderung. Das kann man vielleicht das eine oder andere Mal machen. Aber wenn ich beim nächsten Mal mich bei einer Wahlauseinandersetzung als staatstragender Politiker geben möchte, weil das muss er ja, weil sonst kommt er nie mehr in Regierungsverantwortung, dann wird das durch die jetzigen Auftritte konterkariert. Aber, das hat die Freiheitliche Partei auch schon sehr, sehr oft gezeigt, sie ist sehr, sehr wandlungsfähig, zumindest innerhalb der Opposition. Sie hat sich ja selbst zweimal aus der Regierung gesprengt, aber da hat sie jetzt wieder den alten Tritt gefasst. Wie gesagt, ob das wieder in eine Regierung führen kann, das ist jetzt mal dahingestellt.
Ich hoffe noch ganz kurz.
Ja, also ich glaube das eben nicht. Also mit diesem Kurs, da kann er ganz sicherlich stabilisieren bis zu einem gewissen Grad, eben das zurückholen oder ein bisschen was davon zurückholen, was man an die ÖVP verloren hat. Aber genauso wie es der Kollege gesagt hat, das Eintrittsticket in die nächste Regierung ist das nicht. Und das ist natürlich ein offenes Match grundsätzlich, wer jetzt da die nächste Koalition bildet nach der nächsten Wahl, wann immer sie ist. Und da wird genau das sichtbar, nämlich diese Diskrepanz innerhalb der FPÖ, denn es gibt eben einen zweiten, den zweiten starken aktuell in der FPÖ, das ist jetzt nicht Norbert Hofer, sondern das ist Manfred Heimbuchner und der steht schon für den Konsensualen im Sinne einer Koalitionsbeteiligung, einer Regierungsbeteiligung in Oberösterreich in dem Fall und da wird spannend werden dieses Jahr noch gegen Ende im Herbst dann, wer sich da von den beiden Kickl oder Heimbuchner wirklich durchsetzt in der FPÖ.
Wir kommen noch nach Wien und zu Rot-Pink, zu dem Versuch. Da gibt es ein Jubiläum zu feiern. 100 Tage ist diese Regierung jetzt alt und da hat es vor allem mal Komplimente gegeben zur Feier.
Ganz zum Schluss noch möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Herrn Vizebürgermeister, bei dir Christoph und deinem Team. Es waren fordernde 100 Tage, aber wir haben in diesen 100 Tagen viel weitergebracht. Wir haben viel vor. Ich glaube, unser Regierungsprogramm mit mehr als 200 Seiten, mit über 1000 Projekten zeigt, dass wir in den ersten 100 Tagen schon einiges abgearbeitet haben, aber es ist noch einiges vor uns.
Danke dir, Michael, und deinem Team für die gute Zusammenarbeit, für die konstruktive, intensive Zusammenarbeit, die immer sachorientiert ist. Uns geht es darum, auch Projekte vorzustellen, wenn sie fertig sind und nicht groß anzukündigen.
Jetzt macht man aus so nach 100 Tagen meistens so eine erste Bilanz. Das ist natürlich nahezu unmöglich aufgrund der aktuellen Situation. Aber trotzdem, wie schlägt sich die Koalition?
Naja, da haben wir jetzt natürlich auch viel Marketing-Sprech gehört. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Das ist bei jeder Regierung so. Diese Regierung war erstens natürlich auch Passagier beim Thema Corona. Das ist so, das ist gar keine Frage. Aber was man ihr zugutehalten muss, sie hat zumindest keine Fehler gemacht, insofern, als sie da jetzt auf offener Bühne gestritten hat. Bei Türkis-Grün im Bund war das ja sofort anders. Also von Beginn weg, noch vor Corona hat man da sofort gestritten beim Thema Migration und anderen Fragen. Und das hat man in Wien vermieden. Und das ist schon ein Unterschied zum Bund. Denn jetzt ideologisch betrachtet sind natürlich Türkis und Grün genauso weit voneinander entfernt wie Rot und Pink. Aber man hat ganz gut drüber gebürstet in Wien mal, hat gesagt, ja, alles toll, neue Klimamusterstadt und was weiß ich. Versucht natürlich auch im grünen Lager zu wildern. Das ist auch eines, was diese Koalition eint. Und man hat von der Ressortaufteilung aus meiner Sicht insofern einiges richtig gemacht, weil man dem Herrn Wiederkehr, gerade im Bild zu sehen gewesen, das Thema Bildung gegeben hat. Das war einerseits sein Lieblingsressort und es ist kein Ressort, wo die dramatischen Unterschiede bestehen zwischen SP und NEOS. Das heißt, das war richtig gemacht und insofern muss man sagen, ja, es ist eine bundespolitische Ansage, passiert ist nicht viel, große Ansagen waren nicht da, aber wie gesagt, man hat den Ball flach gehalten und jetzt nicht groß in Streitigkeiten sich ergeben.
Ich möchte jetzt keine paartherapeutische Antwort von Ihnen, auch wenn die Frage so ähnlich ist, ja, aber man hat das Gefühl, Ludwig Wiederkehr, das funktioniert schon sehr, sehr viel besser atmosphärisch als Ludwig Hebein damals mit den Grünen.
Ja, völlig klar. Also das war natürlich auch, als Ludwig übernommen hat, gab es da einen gewissen Rucksack auch schon, was Rot-Grün angeht. Aber Sie haben völlig recht. Sie sind sich jetzt auch sozusagen vom Typus her relativ ähnlich. Das sind jetzt beide keine Polterer. Der Wiederkehr hat es auch anders gemacht als die Frau Hebein, die sich mal auf Kosten des Koalitionspartners in erster Linie profilieren wollte. Gut, da war auch der Wahlkampf natürlich vor der Tür. Das wird dann auch noch anders werden, auch bei Rot-Pink, aber Sie haben völlig recht, da hat man den Ball flach gehalten, auch der Herr Wiederkehr weiß natürlich, er ist neu am Parkett, seine Partei ist neu in der Regierungsfunktion, da kann man leichter mal auch ausrutschen in einem Bildungsressort, das natürlich im Unterholz, sage ich mal, sehr rot-dominiert ist weiterhin, also das hat er vermieden und insofern ist das ein gewisser Kontrapunkt, auch wenn, ich sage es noch einmal, da jetzt nicht viel an Eigenleistung da war und an großen Initiativen.
Aber wir merken, keine Fehler ist schon ein Lob in der Politik.
Ja, Herr Knapp, so ist es.
So, kommen wir zu den Top und Flops. Wie gewohnt haben wir Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, wir sehen es hier zum ersten Mal im Studio. Ich bin gespannt. Okay, gut.
Ich beginne mal, weil ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Der Top der Woche ist für mich Elisabeth Rudolph, die Witwe Elisabeth Leopold, sondern die Witwe von Rudolf Leopold, den Stifter und Gründer des Leopold-Museums. Und sie hat in einem sehr, sehr erfrischenden Interview in der Presse mit der Kollegin Almut Spiegler, da ging es um eine neue Ausstellung, hat sie in Bezug auf die Corona Krise gemeint, ach ja, Schatzerl, und das hat Almut Spiegler tatsächlich auch dann so stehen lassen, ach Schatzerl, kommt mit der Pandemie, das ist vielleicht eine Herausforderung für uns alle, aber ganz ehrlich, sie ist 1926er Jahrgang, was wir da erlebt haben, das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes und das ist auch etwas, mir ist das deshalb so gut gefallen, weil es ein bisschen hier auch unsere Position bestätigt hat, wir haben immer wieder gesagt, es ist eine große Herausforderung, die Krise, gar keine Frage, aber diese Vergleiche mit Zweiter Weltkrieg und so, auch sogar die Wirtschaftseinbrüche, die wir heute erleben, werden wir deutlich besser abfedern können, als wir das eben nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben. Und Flop der Woche, ganz klar, Hygiene Austria. Ich gehe davon aus, der Kollege Hofer wird nichts anderes hier gemeint haben. Das Problem ist, wenn ein Schaden eintritt, dann muss ich kommunikativ so aufgestellt sein, damit ich mit einer Erklärung ratzfatz mache. Das heißt, entweder ich gestehe meinen Fehler ein, da kommt der Teppich, ich hau mich drauf und sage, es tut mir wahnsinnig leid. Aber dieses Zitzel- und Stückelwerk mit, naja, wir haben das nur zum Abfedern von irgendwelchen Spitzen verwendet und dann kommt drauf, oh, aber auf 17 chinesische Masken kommen blöderweise nur 3 made in Austria, dann wird es natürlich heikel und dementsprechend ist das eindeutig der Flop der Woche.
Den Flop der Woche immer ausführlich besprochen.
Ja, ich glaube, da brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Genau so ist es, wie es der Kollege gesagt hat. Top der Woche bei mir Bibi Netanyahu, also israelischer Ministerpräsident.
Cleveres Wahlkampfmanöver.
Wahnsinnig cleveres Wahlkampfmanöver, Sie sagen es. Der Herr Kurz und seine dänische Amtskollegin sind dann nach Israel gechattet, um da die große Initiative in Richtung Impfen zu besprechen. Das soll alles sein, aber für Netanyahu, der im Übrigen auch gerade, dem der Prozess gerade gemacht wird, als Beschuldigter, einem Korruptionsprozess, der hat im Wahlkampf natürlich trotzdem die Offensive auf seiner Seite, weil wir begonnen haben, die Sendung mit genau dem Faktum. Und das muss ihm zuerst einmal einer nachmachen. Ich glaube, es ist jetzt die 4. Neuwahl binnen 2 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. So weit sind wir in Österreich jetzt noch nicht. Ich wünsche mir es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das war schon gut gemacht von seiner Seite.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Die wichtigsten Meldungen des Tages gibt es jetzt nochmal in einem Newsflash. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntagabend wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche.